Willkommen bei der zweiten Folge Queercast Season 0 bzw. die Best of Season. Bevor es mit neuen und frischen Folgen losgeht, präsentiere ich dir ein Best of aus 10 Jahren Radio. Ich durfte 10 Jahre die Sendung Gay Radio bzw. Queer Up Radio moderieren auf Radio Rabe und habe ganz viele spannende Menschen kennengelernt. Jetzt zieht es mich ins Podcasten und bevor es aber jetzt eben mit neuen frischen Folgen losgeht, ein paar Best-Offs. Zweiter Best-Off, das ist mit Edwin Ramirez, ein Mensch mit Beeinträchtigung, ein Stand-Up-Comedian, der lieber sitzt. Der Edwin Ramirez, den kennst du wahrscheinlich, hast ihn schon bei ein paar SRF-Comedy-Stages gesehen oder vielleicht sogar schon selber live. Wie bin ich auf ihn gekommen? Muss mich gerade schnell zurückerinnern. Ich glaube, Stand-Up-Comedy interessiert mich. Irgendwann bin ich mal auf ihn getroffen, habe ihn mega cool gefunden und dann plötzlich gemerkt, der postet ja mega viel queere Sachen, feministische Sachen. Ich bin aber nicht sicher gewesen, ob er selber queer ist. Habe ihn dann doch mal ins Studio eingeladen. Zum ganz ehrlich sein, auch ein bisschen fürs Prestige, nämlich ein bekannter Name im Studio zu haben. Und was ich dann in diesem Gespräch herausgefunden habe, über ihn und wie ich ihn kennengelernt habe, das hat all meine Vorstellungen übertroffen. Der Edwin hat erzählt, dass er auch queer lebt, dass ihn das Thema nicht nur interessiert, sondern ihn auch persönlich interessiert. Im Gespräch haben wir über ihn, über sein Stand-Up-Comedy-Leben, über sein Leben mit einer Beeinträchtigung geredet und noch vieles mehr. Mega spannend, mega gut, finde ich. Und da tue ich mich nicht selber beweihräuchern, sondern einfach wirklich eine tolle, abgerundete Sendung. Da also der Edwin Ramirez bei mir in der Sendung. Viel Spass! Jetzt ist Zeit für einen Zu-Gast, wo ich mit einer spannenden Persönlichkeit über sie und ihren Platz in der Community rede. Ich freue mich wie immer außerordentlich über die Person, die jetzt neben mir sitzt. Heute ist der Edwin Ramirez. Der Edwin ist Stand-Up-Comedian, der lieber sitzt und er erzählt auf der Bühne und ganz selbstironisch von seinen alltäglichen Erlebnissen als Rollstuhlfahrer und mit Alltagsrassismus. In der nächsten Stunde lernen wir ihn also sicher näher kennen. Zuerst mal herzlich willkommen, Edwin. Wie hat dein Weekend bis jetzt ausgesehen?
Sali Fabio, danke vielmals, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, da zu sein. Mein Weekend war fantastisch. Gerade heute vorher habe ich mich mit einer Kollegin können treffen, die ich bisher noch nicht können treffen konnte, weil sie in der Westschweiz lebt. Und dann haben wir abgemacht, ja, wenn ich dann das nächste Mal in Bern bin, dann treffen wir uns. Und das hat heute geklappt. Und das war mega lässig. Ja, jetzt müsste es nur noch nicht so kalt sein. Dann,
ja, es ist sehr kalt geworden. Du bist ja oft auf der Bühne, man hört dann noch, was du alles so machst auf der Bühne. Jetzt bist du da hinter dem Mikrofon im Radio, bist aufgeregt.
Definitiv, ja.
Ist es die gleiche Aufregung wie auf der Bühne oder ist es eine andere?
Ja doch, also beim Stand-up, also ich tue zum Beispiel auch, ich tue Notizen auf meine Jokes aufschreiben, auch für mich selber, dass ich sie immer wieder so ein bisschen frisch erzähle. Und ja, ich habe das Wort zwar probiert und das geht nicht. Also, und von dem her, das ist so ein bisschen die gleiche Aufregung. Also es ist natürlich immer die Chance da, dass man sich verschnurrt und verhaspelt. Und ja.
Aber so ist das Leben, oder?
Genau.
Eddie, jetzt habe ich dir Eddie gesagt, Will.
Ja.
Als Comedian bist du bekannt als Eddie.
Richtig.
Deine Website ist Rolling Eddie. Mhm. Zuerst mal würde mich natürlich wundern, wie bist du in Comedy reingerutscht? Oder bist du reingerutscht?
Ja, also es ist so, es hat eigentlich damit angefangen, dass ich mich angefangen habe, ja, regelmässig rauszugehen und Leute treffen. Und ich habe einfach gemerkt, es ist immer noch sehr, sehr viel Berührungsangst da. Und ja, sobald dann mal irgendwie so ein Club oder einmal ein Konzert bist und so ein bisschen Alkohol im Spiel ist, dann geht die Hemmschwelle runter und die Leute werden neugierig und stellen meistens nicht so geschickte Fragen. Und ja, und dann irgendwann wenn man dann so genug hat, dann gibt man auch dumme Antworten. Und dort habe ich dann aber auch gemerkt, so eigentlich ist Humor eigentlich so recht ein gutes Mittel, um die Angst bei den Leuten abzubauen. Und ich habe dann meinen Kollegen regelmäßig davon erzählt, was ich im Ausgang so erlebt habe. Und sie haben dann wie so gefunden, also, ja, aber willst du das nicht einmal auf der Bühne machen? Dann habe ich das mal probiert, an einem Open Mic. Und mir hat es so gefallen und der Leute hat es so gefallen. Also ich habe nachher nicht mehr aufgehört.
Und nachher ist ein kometenhafter Aufstieg eigentlich gefolgt. Du hast regelmässig Auftritt, immer wieder. Zuerst mal Gratulation dafür.
Danke.
In deinen Sets redest du selbstironisch über deine Behinderung und Alltagsrassismus. Hat es lange gebraucht, dass du so offen hast, darüber reden können?
Ja, also ich sage jetzt mal, bei der Behinderung ist es wie einfacher gewesen, weil ja, das ist etwas, das sieht man und das kann man wie nicht abstreiten und so. Und jetzt aber auch jetzt beim Alltagsrassismus, das ist etwas, das ist zum Teil, es könnten so ganz minime Sachen sein, wo sich die Leute vielleicht nicht einmal bewusst sind. Zum Beispiel, ja, wenn mich die Leute irgendwie auf Englisch ansprechen, weil das Gefühl haben, die können eh kein Deutsch, oder? Und klar, das sind so, kann man jetzt sagen, okay, kann man diskutieren, wie reagiert man jetzt auf das? Und es ist aber gleich, es ist ein Othering, was dann passiert. Und sich dann bewusst werden und nachher auch so herauszufinden, okay, in was für ein System spielt das rein und wie wirkt das nachher auf mich? Und darum ist das nachher auch erst so ein bisschen später gekommen, auch weil ich mir mit dem selber noch nicht so bewusst bin, ich das wie nicht will wahrhaben zum Teil. Und es ist auch ein Privileg, weil ich sehe heller aus, das heißt, die Leute reden manchmal und wissen nicht recht genau. Und ja, also, und zum Beispiel auch meine Queerness, ich habe mir auch schon überlegt, wie ich sie auf der Bühne thematisieren soll. Und es ist aber auch eben, zum Beispiel, wenn ich über meine Behinderung rede, ich habe so viele Erfahrungen mittlerweile und ich fühle mich dort so sicher, dass es einfacher ist, zum Entspruch dort zu bringen, während ich bei meiner Queerness noch vieles noch im Ausfinden bin. Und ja, auch wie noch nicht die Sicherheit dann so ein bisschen, okay, jetzt, den Job kann ich gut bringen, weil ja, man kann natürlich auch über all die Themen reden, auf eine Art, wo dann ja, fast schon sich darüber lustig macht. Mhm. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig, dass ich das eben nicht mache.
Also eben, was du auf der Bühne erzählst, das ist immer sehr persönlich.
Richtig.
Ist bei den meisten Comedians auch so. Also es kommt irgendwo tief aus einem raus. Und da musst du auch sicher sein, dass du darüber reden willst. Oder dass da...
Erstens das, ja. Dass du darüber reden willst, aber auch, dass es auch nicht irgendwie verharmlos ist. Also, dass du nicht irgendwie sagst so, ja, mir ist das Typ passiert und das ist mega nervig, aber es ist eigentlich okay.
Mhm.
Weil, ja, es ist auch wichtig, dass man machen und für sich selber Grenzen setzen und ja. Sagen, bis dahin und nicht weiter.
Ja.
Und ja, das ist halt auch immer so eine Grenze als Comedian, oder? Viele Leute haben das Gefühl, man kann über alles Witz machen. Und das stimmt, man kann insofern, dass man über alles reden kann, aber wie man über etwas redet, ist immer noch sehr wichtig.
Ja. Und das bestimmst du selber?
Ja.
Ich habe mir da eine Frage aufgeschrieben, die vielleicht ein bisschen kontrovers ist. Ich habe mir überlegt, denkst du, hättest du gleich viel Erfolg, wenn du ein weisser, nicht körperlich beeinträchtigter Cis-Mann wärst? Hast du dir das schon mal, ist das eine Frage, die du dir auch schon gestellt hast?
Ich stelle mir die Frage noch eben dir. Also vor allem, wenn es dann irgendwie, so Anwege gibt, wo ich merke, so, okay, die Leute reagieren mega gut auf meine Comedy und sie haben mega Spass daran. Und dann, ja, ist dann der Raketenhafte Aufstieg, aber dann irgendwie gleich nicht so schnell wie bei anderen. Und ich glaube, da kommt es auch wieder mit der Berührungsangst, dass die Leute irgendwie, ich habe zum Beispiel auch viel wegen meiner Stimme gehört, so, ja, meine Stimme sei zu speziell, das verschrecken die Leute.
Zu speziell?
Ja.
Also, dass du nachher nicht massentauglich wärst, oder wie?
Genau, ja.
Okay.
Und, ja, das ist, das ist, also ich sage jetzt mal auch, Das merkt man auch, wenn es irgendwie um LGBTQ-Themen geht oder um Feminismus oder so. Ein weisser Mann, der über diese Themen redet, kommt einfach viel besser an. Der wird zelebriert.
Dem wird zugelost.
Genau, dem wird zugelost. Ja. Und bei ihm heißt ja, er ist objektiv und kann über diese Sachen reden.
Okay.
Und wenn du, wo selber zu dieser Gruppe gehörst, überlegst, dann heißt es schnell mal, du bist nicht parteiisch, okay. Das ist du persönlich. Ja.
Okay, spannend. So habe ich es noch nie angeschaut. Wenn du deine
bei einem Auftritt im Benno-Theater hast du mal hast gesagt, deine Vorbilder, das ist jetzt schon eine Zeit lang, sind der Louis C.K. und dann Season 2. Ich sage es einmal pünktlich. Ja. Würdest du es heute auch noch so sagen?
Definitiv nicht mehr, nein. Stimmt, das habe ich mal gesagt. Ja, definitiv. Also,
sind ja eigentlich gute Comedians,
richtig.
Aber halt, was sie daneben machen oder wie sie damit umgehen.
Was sie daneben machen und wie sie dann auch daneben sind im Privatleben.
Ja.
Das ist dann auch, wieso. Und ich meine, ich sage jetzt mal auch, es ist bei beiden auch wie so ein bisschen Verrat, weil ich meine, der Louis C.K. und der Season, sorry, haben beide auch so, haben sich als Feministen angestellt und gesagt, hey, wir sind die Guten und wir reden über das. Mhm. Und dann stellt sich irgendwie raus, dass sie das eben überhaupt nicht sind. Und beim Louis C.K. noch viel gravierender. Und der Typ hat jetzt schon wieder ein Comeback, obwohl eigentlich ziemlich genau klar ist, er hat eigentlich nichts gelernt.
Würdest du sagen, müssen wir da... Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Müsste man jetzt wirklich sagen, okay, du hast keine Chance mehr oder sollte man ihm vielleicht doch noch eine Chance geben?
Ich denke, ich finde, wenn er es weiterhin machen dann soll er es machen, aber er soll sich auch bewusst sein, dass nicht alle gut gesund sind und dass es auch einen triftigen Grund dafür hat. Also, wenn er wieder auf die Bühne kommt und sich nachher irgendwie dumm stellt, so, ja, da habe ich einen Backlash, habe meine Karriere kaputt gemacht. Das hier hat immer noch Millionen. Mhm. Und er kommt immer noch seine Auftritte über von Leuten, wo genau das hören wollen. Oder die ihn jetzt genau wegen dem unterstützen, zum Trotz. Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn so Leute, die schon so erfolgreich sind, nachher irgendwie sich selber als Opfer darstellen.
Wenn du ein bisschen aus dem Neukästchen kannst erzählen, gibt es in der Schweizer Szene auch so ein bisschen two-faced people?
Ja, also es gibt definitiv Comedians, die auch sagen, ja, die Leute sind so politisch korrekt. Und ich bin Comedian und ich nutze das jetzt so irgendwie über alles Mögliche reden, wie ich will. Und auch zum Teil auch wirklich, ich denke auch bei vielen Newcomern, wenn man das noch nicht so kennt, ist die Gefahr da, okay, ich will jetzt ein Lachen oder ich will eine Reaktion. Und dann ist es sehr einfach, um einfach irgendetwas mega schockierend zu sagen, um die Reaktion zu bekommen. Und das ist dann aber, ich meine, die Leute können zum Teil auch aus Schock lachen. Und das ist dann nicht der Lacher, den du dann vielleicht unbedingt willst. Mhm. Aber es ist halt ein Lacher. Und am Anfang, wenn du noch unsicher bist, kann es zum Teil noch einfach sein, zum sagen, Lacher ist Lacher. Und ich mache das jetzt einfach.
Wie sieht denn dein Berufsalltag als Comedian jetzt aus? Wirst du jetzt dauernd angeschrieben und angefragt für Auftritte?
Ja, also es
trifft. Und verdienst du Geld damit?
Ich verdiene ein bisschen Geld damit.
Aber kannst du noch nicht davon leben?
Kann ich noch nicht davon leben. Ich weiß nicht, ob ich wirklich 100% davon wird leben, weil das ist dann wieder ein ganz anderer Druck, der auf einem zukommt. Und auf einmal immer muss lustig sein, damit auch regelmäßig irgendwie eben deine Rechnungen kannst zahlen. Für mich wäre so ein 50-50-Ding fände ich noch cool. Also, ich arbeite nebenbei im Büro, im Marketing bei der Swisscom. Und ich genieße definitiv so die Abwechslung, dass ich einmal einfach durch den Tag durch einfach ich sein kann. Und dann am Abend der Entertainer,
Bürogummi durch den Tag und am Abend Comedian.
Genau.
Yeah.
So ein bisschen wie der Batman, einfach in den Arm.
Yeah. Und das ist, glaube ich, schon mal einen Witz gemacht, dass das noch passen würde. Bei mir zu Gast ist immer noch der Edwin Ramirez. Wir haben schon einiges über deine Karriere erfahren, Edwin, als Stand-up-Comedian. Du hast auch schon ein bisschen angesprochen über deine Queerness. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du noch nicht so ganz geoutet bist, dass es natürlich auch noch Leute gibt, die das noch nicht wissen. Zuerst mal Gratulation zum Coming-out, zu diesem Prozess. Wie würdest du dich heute nennen, welche Ausrichtung hast du?
Ja, also ich bin sicher genderqueer und non-binary. Das ist auch so ein bisschen das Erste, was mich so in das Ganze reingeführt hat, wenn ich so ein bisschen wie so gehört habe, so, ah, nein, warte, es gibt mehr als nur Mann und Frau. Und ich habe mich mit Männlichkeit so als Idee habe ich mich nie richtig können anfreunden. Und ich habe wie so gefunden, also, ja, das kommt dann schon irgendwann so. Ich meine, ja, und dann, aber irgendwie zu merken, so, nein, eigentlich, es gibt noch all das andere, wo man kann sein und dass man nicht so das gebunden ist. Das hat mich nachher auch sehr, so wie Türen geöffnet und dann habe ich auch verschiedene Labels ausprobiert. Agender, Demigender und bin dann bei Gender Queer gelandet, einfach weil ich ich mag es, ich mag es so ein bisschen wagen, so, dass ich das nicht so genau muss definieren muss. Ja. Aber weil ich kann wie noch nicht genau sagen, was ich bin, aber was ich definitiv weiß, ist, ich bin nicht cis und nicht hetero. Und ja.
Das ist irgendwie auch befreiend, oder, wenn man das kann sagen.
Ja.
Also, du sagst, du bist immer noch in diesem Prozess drin, aber hast du gemerkt, hast du das Gefühl, dass du gut bist?
Absolut. Und also ich habe jetzt auch zum Beispiel, dieses Jahr habe ich mich angefangen, nicht nur bei guten Kollegen, sondern auch so bei der Familie.
Cool.
Was sehr wichtig ist in diesem Prozess, ist, dass ich auch wirklich queere Leute da in Zürich, also in Zürich und in Bern kennengelernt habe. Und dann nochmal so, klar, über das Internet, das kann schon helfen, aber nachher wirklich Leute treffen und sehen, wie sie da sind und mit ihnen reden, das macht es dann nochmal viel realer. Und das ist jetzt eigentlich wirklich so mein queerste Jahr ever gewesen. Und es ist wirklich so, alle Zeichen haben darauf gedeutet, so, hey, komm da raus.
Wie sagt man, man sagt doch irgendwie auch 2018 ist 2018.
Ja, genau.
Also für dich auch.
Das ist auch ein Gedanke, der mir durch den Kopf ist. So, okay, 2018, Soleil Monet bringt ein neues Album raus, das mega fucking queer ist.
Übrigens genau, wo wir die Musik gelassen haben, hast du erzählt, mega geile Musikvideos. Oder ein Video, das du auch empfehlen würdest.
Ja, das genau. Sie hat vom ganzen Album hat sie ein Musikvideo gemacht, das heißt Dirty Computer. Und es ist mega afrofuturistisch, es ist mega queer.
Ah, afrofuturistisch?
Ja. Das ist Sci-Fi.
Okay.
Aber statt dass alle weiß sind, hat es auch schwarze Lieder drin.
Okay.
Und es geht aber auch so ein bisschen in afrikanische Philosophie rein, also das Panafrikanische und so ein bisschen auch mal, ich meine, Sci-Fi normalerweise ist mega steril und so, jegliche kulturelle Marker sind weg, weil die Leute haben das Gefühl, so, ja, Kultur, das ist etwas, das werden wir ablegen. Und Afrofuturismus sagt dann nein, und dann verschmilzt kulturelle Bilder mit Technologie. Und das macht es mega spannend und mega farbig und mega lebensfroh.
Hammer. Also unbedingt auschecken, jetzt habe ich gerade den Namen wieder vergessen.
Dirty Computer.
Dirty Computer. Oder Janelle Monáe. Du hast gesagt, du hast dich schon auf Auto, jetzt auch bei deinen Eltern, wenn ich das richtig gehört habe.
Bei meine Mutter weiß es,
ja.
Mein Vater weiß es nicht.
Wie hat deine Mutter reagiert?
Ja, also, es ist so ein bisschen unbeholfen. Also,
okay.
Es ist wie so, sie versteht es, aber ich habe ihr das so erklärt. Also, ich habe zum Beispiel in meiner Familie habe ich einfach gesagt, dass ich bi bin, dass es einfach ist. Und sie hat dann so gefragt, also, ja, aber wie ist es genau mit Männern und so? Und ich so, also, ich habe eine Präferenz für Frauen und so. Und dann hat sie gesagt, ah, dann ist ja was.
Dann macht sie nichts.
Ja. Und mein Bruder ist dann nichts mehr gesagt, nein, Mami, das darfst du nicht sagen. Und ich habe dann wieder gesagt, okay, komm, das lernen wir wieder, das ist gut.
Also, du hast auch Geschwister in diesem Fall.
Ja.
Und die haben, wenn dein Bruder gesagt hat, nein, das kannst du nicht so sagen, stehen hinter dir.
Absolut. Also, yes. Mein Bruder, ich tue mich auch seit kurzem, seit ein paar Monaten, fange ich mich auch an schminken.
Hä?
Und auch mit Nagellack und so. Und mein Bruder.
Sehr geile Farbe übrigens.
Danke. Ich habe einen geilen Nagellack heute. Und mein Bruder ist auch der Erste, wenn wir das irgendwo gesehen. Und dann hat er mal gemerkt, dass ich meine Nägel nicht gefällt. Also, du weißt, für mich muss ich nicht verstecken. Bitte fertige Nägel das nächste Mal, wenn wir das gesehen. Und mir ist einfach so,
das tut gut. Also, durchaus positiv. Hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht?
Ja, definitiv. Also, ich kann, viele Leute, die ich zum Teil denken kann, sind offen, haben sich dann so ein bisschen auch sich nicht darüber lustig gemacht.
Mhm.
Oder auch, ich bin jetzt längst, zweimal ist mir eine physische Gewalt angetragen worden.
Okay.
Von jemandem, der mich gesehen hat, eben, weil ich Make-up angehabt habe. Und ich habe dann die Situation möglichst deeskaliert und bin dann quasi davon. Mhm. Und ja, es ist klar, eben, es ist wie so, ich die Firma vorbei ist rum und auch meine Queer-Kollegen haben schon da sehr viel erlebt und gleichzeitig, wenn man es dann selber nochmal so wirklich so gespürt, so, oh, da ist jetzt wirklich ein Hass drin und die Person hasst mich als Wesen. Punkt. Mhm. Ich, es gibt das Einzige, was ich machen kann, um die Person zu beschwichtigen, ist nicht mehr rum sein. Und das ist einfach keine Option. Und ja, darum finde ich es ein bisschen problematisch, wenn es dann heisst, so, ja, wir müssen jetzt irgendwie zusammenkommen und wir müssen probieren, die anderen zu überzeugen und so. Und es ist so, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber ja, dann gibt es gewisse Leute, die einfach dich nie als Mensch sehen werden. Ja. Und ja, mit diesen Leuten, denen muss ich erstens auf dem Weg gehen und zweitens ihnen klar machen, so, hey, ich kann nicht anders sein, aber du kannst sehr wohl deine Haltung ändern.
Also du hast eigentlich mehrere Angriffsflächen und jetzt kommt noch eine dazu.
Richtig.
Bist du sicher, dass du es willst? Nein, natürlich.
Das ist für mich das ist einfach mein Gedanke, wo ich jetzt gehe. So, okay, ich bin mir jetzt irgendwie bewusst worden über Rassismus und Behindertenfeindlichkeit und jetzt kommt da eben Queerphobia dazu und es ist wie so, okay, aber ich bin ja eigentlich schon anders. Also.
das macht jetzt auch keinen Unterschied. Okay. Nein, aber ist geil. Also ich finde es super, dass du den Mut hast. Ich glaube, ich hätte ihn nicht. Aber sehr cool. Merci, dass du auch deine, auch in dem Fall aufklärst. Du hast Meinungsbilder, du bist rum. Das sieht man auch in deinen Social Media Posts. Du hast viel reposten, du hast viel deine Meinung vertreten. Ist dir das wichtig, dass du kannst, ich finde jetzt irgendwie immer noch nicht das richtige Wort, aufklären oder einfach da sein für...
Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel nie sagen, dass ich jetzt Aktivist wäre, weil das ist wie so ein riesiges Label und das dazu gehört Protest und wirklich auftauchen auf der Straße. Aber was ich durchaus kann machen, ist Leute auf Sachen aufmerksam machen. Weil, also eben, ich habe zwar eine körperliche Behinderung, aber ich habe auch Privilegien in dem Sinn, oder? Meine Behinderung ist rein körperlich. Und eben, ich habe zum Beispiel keine Sprachbehinderung. Das macht es für mich viel einfacher, so mit den Leuten kommunizieren. Das ist auch ein Privileg. Oder auch eben mit dem Schwarzen. Ja, ich bin schwarz, aber ich habe einen helleren Hautton und das macht es auch einfacher für mich. Ich erfahre nicht den ganzen Rassismus, wo Leute erfahren, die dunkler sind. Und das ist für mich sehr wichtig, so zu merken, okay, ich bin marginalisiert und gleichzeitig aber auch, habe ich aber auch gewisse Privilegien und dass ich die dann in dem Sinn nutze, um die Leute aufklären und zu sagen, was ist noch andersrum, abgesehen von mir.
Warum denkst du, muss es immer Angriffsflächen geben? Warum hat die Gesellschaft das Gefühl, dass sie muss, Leute ausschliessen? Ist das eine Idee?
Ich denke, es hängt halt damit zusammen, dass Machtstrukturen sind rum und gewisse Leute haben die Macht einfach und sie wollen die Macht nicht hergeben. Und ich glaube auch, in einer kapitalistischen Gesellschaft, die so darauf ausgelegt ist, dass wir alle irgendwie gegeneinander probieren, zu bestehen, das intensiviert, das führt eher dazu, dass die bevorzugt werden, die schon an der Macht sind und die Macht dann möglichst abhalten. Und da muss es definitiv ein Umdenken stattfinden, ein bisschen weg vom Individuum und mehr zu einer Gemeinschaft.
Etwas, wo dich marginalisiert, ist deine Beeinträchtigung. Ich habe jetzt Beeinträchtigung gesagt, du sagst Behinderung. Was ist...
Ja, also man sagt auch, ich finde es völlig okay, wenn man von Menschen mit Behinderung redet. Mhm. Weil das ist ein Begriff, der aus dem Behinderungsaktivismus kommt. Und das tut vor allem den Menschen in den Vordergrund stellen, aber gleichzeitig die Behinderung nicht ignorieren. Was zum Beispiel sehr vielen passiert und auch mir passiert, ist, dass Leute wie sagen, ah, ich schaue dich ganz normal an, für mich hast du keine Behinderung. Und das ist sehr, sehr lieb gemeint, aber es entspricht auch nicht der Wahrheit. Also, ich meine, egal, wie fest, dass du das Gefühl hast, ich bin eine Behinderung. Die paar Tage komme ich jetzt gleich nicht auf, wegen dem.
Yes. magst du kurz über deine Behinderung reden? Ich habe herausgefunden, du bist 3 Monate zu früh auf die Welt gekommen, das heisst, du bist eine frühe Geburt.
Richtig.
Genau, was ist da, was passiert da und was merkst du da heute?
Was passiert ist, wegen meiner Frühgeburt, ich konnte nicht selber atmen und zu wenig Sauerstoff gehabt. Und wegen dem sind Teile von meinem Hirn angefangen abzusterben. Und dem sagt man Zerebralparese. Und jetzt kann sich das ganz unterschiedlich auswirken, je nachdem, welches Hirnareal das abstirbt. Und ich habe in dem Sinne Glück gehabt, dass es bei mir jetzt rein körperlich ist. Mhm. Also das heisst jetzt bei mir konkret, ich spüre alles, ich kann alles bewegen, mehr oder weniger. Ich kann einfach, wenn ich aufstehe, nach 2-3 Sekunden fängt es an wehtun, weil mein Hirn nicht alle Muskeln in meiner Beine ansteuern kann.
Okay.
Das heisst eigentlich, die Muskulatur ist da und es ist okay und die Nerven sind auch da, aber das Hirn kann den Befehl nicht geben.
Okay. Das Hirn ist ein spezielles Organ.
Was es für mich aber auch einfach macht, ist, ich weiss, es wird nicht schlimmer. Es bleibt so, wie es ist. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, um ein Leben drum herum zu planen. Ich weiss, was sind meine Fähigkeiten. Und ich sage immer, solange das, was ich mache in meinem Leben, auch mit Rosal geht, wollte ich auch nicht irgendwie geheilt werden. Ja.
Okay, das ist eine Frage, die sich stellen könnte. Ja, genau, würdest du lieber nicht beeinträchtigt sein. Aber das ist gar keine Option, oder?
Also schlussendlich, ich meine, das Problem ist nicht meine Beeinträchtigung, sondern ich meine, wenn es überall Rampen hat und lebt, dann wäre es ja kein Problem. Und ich denke, oftmals, wenn der Fokus auf der Heilung liegt, dann tut man die Bürde und den Aufwand tut man aufs Individuum statt auf die Gesellschaft. Mhm. Statt dass die Gesellschaft sagt, okay, was können wir besser machen? Weil es ist nicht alles schlecht an einer Behinderung, genauso wie nicht alles schlecht ist an Queerness und so. Im Gegenteil, manchmal kann es auch ein Vorteil sein, weil man die Welt anders sieht und anders damit interagiert und vielleicht auch Sachen hinterfragt, wo das gar nicht erst hinterfragt werden.
Ich würde gerne nochmal ganz ein bisschen zurückgehen nach deiner Geburt. Du bist eben dann auf die Welt gekommen. Du musst wahrscheinlich eine Zeit lang im Spital sein. Wie ist nachher deine Kindheit verlaufen? Jetzt nicht nur auf deine Beeinträchtigung bezogen, sondern wie war deine Kindheit gewesen?
Ja, ich bin bei der Familie von meiner Mutter aufgewachsen, da in Zürich. Sie ist Spanierin, mein Vater ist Dominikaner. Und was war, ist, meine Familie hat. Sie haben mich sehr unterstützt. Sie haben mich sehr gern gehabt. Was aber am meisten ist, sie haben nicht gewusst, wie meine Behinderung umgehen. Mhm. Und sie haben aber immer das Beste von mir wollen. Und zum Teil haben sie halt auch recht, weil sie es nicht besser gewusst haben, als ich oft gewünscht, dass ich irgendwann kann laufen.
Mhm.
Und als Kind nimmt man das dann nachher auch so mit. Und dann aber, je älter ich geworden bin, irgendwann ist mir klar geworden, darum habe ich eine Behinderung und so funktioniert und ich werde wahrscheinlich nicht laufen können. Und dann, muss man das dann wie der Familie nachher beibringen, wieso das nicht passiert wäre, aber wieso das auch okay ist. Mhm. Was die Schwierigkeiten geführt hat, aber mittlerweile ist eigentlich so akzeptiert wird von allen. Und ich habe auch einen Bruder, der ein Jahr jünger ist. Und mit ihm habe ich. Also, er hat mich eigentlich so. Mit ihm bin ich am nächsten. Wir sind es jetzt noch sehr nahe. Und er ist jetzt eigentlich immer der, der mich nachher auch gepusht hat, so gesagt hat, wenn ich nicht gewusst habe, kann ich das oder kann ich das nicht, ist er immer hinter mir gestanden. Und jetzt auch mit der Comedy und mit dem Coming Out. Das ist wunderbar und grossartig.
Also durchaus positiv.
Definitiv.
Das freut mich. Ich würde gerne noch auf eine Zuschauerfrage eingehen. Selma, die letztes Mal bei mir im Studio war, hat gefragt, inwiefern fühlst du dich anders behandelt in der Öffentlichkeit und Gesellschaft? Du hast es schon ein bisschen erklärt. Ich würde es noch ein bisschen konkretisieren wollen. Inwiefern fühlst du dich anders behandelt in der LGBTIQ-Community? Gibt es da, merkst du da etwas?
Was ich kann sagen ist, ich bin sehr positiv empfangen worden von den Leuten, die ich kennengelernt habe. Und ich merke, viele sind da auch sensibilisierter. Zum Teil bin ich auch überrascht, wie dass sie zum Teil wirklich so, zum Teil auch mehr sind, wie sie jetzt, zum Teil also auch ich, in dem Sinn, dass sie zum Beispiel sagen so, ja, bevor wir jetzt abmachen, ich habe geschaut, wir gehen in das und das Restaurant, das ist rollstuhlgängig und das ist okay. Und ich mache mir den Gedanken zum Teil wie nicht mehr, weil, es ist wie so, also ich habe auch in dem Sinne das Privileg, dass wenn ich, wenn es ein paar Stege drin hat, dann kann ich auch einfach jemanden fragen und die Person hilft mir dann. Und zu wissen, dass aber, dass es Leute gibt, die nicht beeinträchtigt sind, aber sich die Gedanken dann trotzdem machen, das ist mega, mega schön. Und allgemein auch, dass eben, dass ich jetzt nicht irgendwie jedes Mal nachher ausgefragt werde, so, okay, aber wie queer bist du jetzt genau und wie funktioniert das? Sondern dass man eigentlich alle einander irgendwie so den Freiraum lässt. Und das auch nicht so, so genau immer wissen wir. Und das ist auch sehr, sehr befreiend.
Etwas, was mich natürlich sehr Wunder nimmt, wie sieht es in der Liebe aus?
ja, das ist jetzt... Das ist jetzt, also ich finde, das ist jetzt gerade sehr spannend. Also im Moment bin ich Single. Aha. Und ich bin jetzt im Moment voll im Selbstfindungsprozess und mich im Neuen definieren. Und ja, auch dort, das ist eigentlich sehr spannend zu sehen. Eben, die Leute vor allem aus der Queer-Community sind da sehr, sehr positiv und sehr willkommen heißend. Und es ist auch ein guter Filter. Also, jetzt, wenn ich amigs offen queer laufe, dann sortiert sich, die Homophobe amigs grad selber aus, ja.
Also auch die homophoben Frauen, weil die gibt's ja auch.
Absolut.
also. Da ist im Moment nichts am Laufen. Aber,
und auch nichts am Rollen.
Und nichts am Rollen. Aber du bist, und wenn ich das richtig rausgehöre, im Moment ist das für dich jetzt auch nicht so dringend, dass da
genau
jemand in deinem Leben ist. Schauen wir noch mal 5 Jahre in die Zukunft. 2023. Wo bist du da? Wo bist du da im Stand-up? Wo bist du da im Leben? Was machst du? Was denkst du?
Also, wenn wir alle Glück haben, dann hoffe ich, dass ich einen Hover-Rollstuhl habe.
Ein Hover-Rollstuhl?
Ja, so wie der Back to the Future, einfach ja, in Rollstuhlform.
Da brauchst du auch den Lift nicht mehr, den wir heute gebraucht haben, zum genau
raufkommen. Drücken wir die Daumen wegen dem. und sonst, ja, ich hoffe, dass ich weiterhin Comedy machen kann. Was ich aber auch noch gerne mache, sind so ein bisschen Podium-Talks, so Afrofuturismus und so, weil ich bin ein riesen Nerd. Und, aber auch eben so ein bisschen, oder so ein bisschen gemischt, so Comedy und so Q&A-Zeug, weil, ja, ich gebe mich dann doch gerne die Leute aufklären und, ja, das, ja.
Könntest du dir auch vorstellen, in einer Serie mitzuspielen, in einer Comedy-Serie zum Beispiel?
Sehr gerne, also entweder selber, aber auch für eine Comedy-Serie zu schreiben.
Ja.
Das mache ich auch sehr gerne. Ja.
Apropos Comedy-Serie schreiben, kennst du die Serie SNL, Saturday Night Live?
Ja.
Schaust du die?
Nein.
Okay. Da können wir nicht drüber reden.
Nein. Also,
also das Schreiben für eine Comedy-Serie, fändest du noch cool?
Ja.
Das wäre noch spannend. Sehr cool. Ja, dann hoffen wir, dass dein wie hast du gesagt, Hover-Rollstuhl, dass der bald erfunden wird. Bevor wir nachher noch das Versus-Spiel machen, wo du dich zwischen zwei Begriffen musst entscheiden, wo findet man mehr über dich?
Genau, also meine Homepage heisst www.rollingeddie, alles in einem Wort, mit eddi geschrieben.com. Und dort findet man mich, oder ich habe einen Facebook-Account, wo man all meine Aufträge sieht, Edi Ramirez.
Wann
hast du den nächsten Auftritt? Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. ich bin am 22. da in Bern im Vis-a-vis mit den Jungs von Stand-up Bern. Shoutout an die Truppe, es ist eine mega coole, lustige Truppe. Ich bin jedes Mal immer wieder gern bei ihnen. Und falls ihr noch etwas Spezielles wollt, ich bin am 8. Dezember in der Gesternallee. Dort machen wir ein Performance-Stock zu Charity, Anti-Charity, so einen Fake-Telethon, wo Geld gespendet wird,
okay,
für die armen Behinderten. Das gibt es ja sehr oft, also mehr dann halt in Großbritannien oder in den USA und da weniger, aber das nehmen wir dann aus Korn.
Yes, sehr geil. Du hast mir als Stichwort gesagt, neugierig und wissbegierig. Ich glaube, das haben wir rausgehört in dieser letzten Stunde. Nachdenklich habe ich auch gemerkt. Empathisch auch sehr und selbstironisch sowieso. Also, ich glaube, du hast dich da richtig...
Habe ich es getroffen, sehr gut. Wir
machen jetzt noch ein Versus-Spiel. Ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Selber rollen oder motorbetrieben fahren?
Selber rollen.
Coming out oder coming in? Also das äußere Coming out oder für sich? Was ist wichtiger?
Beides.
Du musst dich für eins entscheiden.
Okay, coming in.
Coming in. Radio oder Fernsehen? Darfst ehrlich sein.
Fernsehen.
Zugfahren oder fliegen?
Fliegen.
Auf der Bühne oder vor der Kamera?
Auf der Bühne.
Eintretende Partnerschaft oder Ehe?
Können wir eine schwule Enklave machen?
Eine schwule Klammer? Oder?
Schwule Enklave. So.
Schwule Enklave, okay. Das wäre dann also nicht Ehe. Nicht unbedingt Ehe.
Ja.
Okay. Und abschließend frage ich all meine Gäste, Sex oder Rösti?
Es gibt schon gute Rösti. Aber es gibt auch gute... Sex.
Sehr gut. Also, schauen wir mal. Du hast gesagt, Selberrollen versus Motorbetrieben. Also, du bist jetzt auch hierher gekommen mit Armkraft. Ist das nicht mega anstrengend?
Also, bevor da das Gericht entstand, ich bin mit dem Zug da gefahren.
Ja. Nicht von Zürich.
Nein.
Yes. Okay.
Aber nein, es ist. Also, ich. Für mich hat es auch etwas mega, mega Meditatives, wenn ich irgendwo sein kann, Kopfhörer nicht tun kann und einfach kann irgendwo hinfahren.
Mhm. Coming out oder coming in? Du hast gesagt, eben das innere Coming out ist fast wichtiger oder vielleicht als erstes Mal wichtig.
Ja.
Dort bist du jetzt mit drinnen. Radio oder TV kann ich mir vorstellen, weil Stand-up ist wichtig, dass du nachher auch gesehen wirst. Ja. Zugfahren oder fliegen? Lieber fliegen. Fliegst viel? Du warst in New York vor kurzem.
Ja, ich habe mich in die Stadt verliebt. Ich wollte unbedingt wieder gehen.
Yes.
Es war grossartig. Und ich mache einfach nicht die besten Erfahrungen mit Zugfahren hier in der Schweiz.
Okay.
Und das ist zum Teil auch thematisiert in meinem Stand-up.
Du musst einem so früh nachher in der SBB sagen, dass du Zug fahren
willst. Genau.
Dass sie parat sind. Okay. Eintreide in Barschaft oder eher, du hast gesagt, schwule Enklave.
Es ist wie so, wenn ich ganz einfach sagen könnte, würde ich sagen, so eintreide in Partnerschaft, weil ja. Nein. Aber ja. Gleichzeitig, eintreide in Partnerschaft ist halt wie so der Ersatz gewesen. Und darum ist es eigentlich auch nicht so super, ja.
Und Sex oder Rösti, du hast gesagt, es gibt beides gut, aber du hast dich für Sex entschieden.
Ja.
Rösti ist nicht so gerne, dann umso mehr ja. Sex, oder? Hey, merci vielmals, dass du da zu uns in die Sendung gekommen bist, dass du da auf Bern gekommen bist. Ganz so gute Zeit. Und eben, mehr Infos über dich und über deinen Auftritt finden wir auf rollingeddy.com. Merci fürs Zuhören. Mehr Podcast-Folgen und mehr Infos zum Queercast findest du auf www.queercast.ch und dort erfährst du dann auch, wenn es endlich mit der neuen, frischen Folge losgeht. Ich freue mich auf deinen Besuch. Merci nochmal fürs Zuhören. Bis gleich. Ciao.